ne? Also, gut. In den letzten Tagen, oder?
Eine Nutz. So.
Noch ein bisschen Zeit.
Schlag hier.
Möchten Sie eins?
Nein, 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 nein. Vor Weihnachten packe ich sowas nicht an. Ein bisschen Selbstdisziplin braucht man schon. Hat das, ist das auf jedem Tisch? Ach so. Die werden natürlich erst Weihnachten aufgemacht, ne? Hier läuft der berühmte Macmillan-Test. Sie kriegen nachher die entsprechenden Ergebnisse. Ja. Ach so, wir brauchen ja auch ein Video, brauchen wir ja nachher auch. Ja, ja.
Ah ja, das ist ja ein Problem.
Nein, wir brauchen aber gleich. Sehen Sie ja, ist ein Problem. Es fällt gleich alles runter. Das kann ganz.
Ja, das ist doch dann noch rollend draufgelegt. Das ist nicht besonders gut, ne?
Den brauche ich nachher, den kennen Sie, da habe ich schon öfter gezeigt.
Ja, ja.
Dann müssen wir also
ja, das klappt, ja.
Nachher die Ecke frei haben. Es wäre gut, wenn Sie jetzt mal. Es wäre gut, wenn Sie Ihre Sätze nicht nur grammatisch jetzt beenden, sondern hier ankommen, wo wir jetzt sind. Ich weiß, dass das bei manchen ganz lange dauert, bis sie hier angekommen sind. Was sie alles noch loswerden wollen. Damit sie merken, die Hochschulen haben ja eine Erfahrung mit Publika. Diese Viertelstunde ist immer geschaffen worden und zum Teil exekutiert auch. Auch Nachbarn werden nicht gestreichelt. Das gehört nicht zu dieser Viertelstunde. Es wäre gut, wenn Sie mal gucken, wie im Mittelalter das gemacht war. Hohe Disziplin, Viertelstunde Konzentration, um also alles wegzuschieben, was vielleicht sehr wichtig ist für Sie, aber zurzeit völlig irrelevant ist. Die Hirnforschung kann Ihnen da die genaue Theorie zu sagen. Das Hirn ist unglaublich träge. Es kann nicht mal zwei Sachen einigermaßen sinnvoll machen. Geht gar nicht. Alle Lehrenden wissen das. Geht nicht. Insoweit wäre gut, wenn Sie jetzt alles mal beiseite schieben, was nicht aktuell ist und was Sie mitteilen wollen, schreiben Sie es auf und dann werden Sie merken, ob es nach 4 Stunden noch relevant ist. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich staune, aber ich staune bei Ihnen schon lange nicht mehr, aber ich wollte es doch sagen, dass ich noch staune, weil ich noch mal gelesen habe, ich habe Ihnen das mitgebracht, vielleicht haben Sie das gar nicht bemerkt. Hier gibt es 99 Tipps für den Ruhestand. Ich weiß nicht, ob Sie das alles kennen. Ist zumindest, die Zeit hat das für nötig gehalten. Ist schon erstaunlich. Dem Zeitpublikum, ich wollte Ihnen nur sagen, das ist jetzt sehr schmeichelhaft, soll es auch sein. Sie kommen hier überhaupt nicht vor. Ja, manche haben es nicht richtig mitbekommen. Das war schmeichelhaft. Wenn Sie bei diesen 99 Tipps für den Ruhestand vorkommen, sind Sie heillos verloren. Zunächst einmal müssen Sie gucken, wie hoch die Rente ist, wenn Sie jetzt sterben würden und so weiter. Alles im Kern völlig irrelevante Dinge. Dass hier, was da nicht steht, dass Sie möglichst ab 30 Jahren versuchen, in ein Hochschulseminar reinzukommen, damit Sie mit 70 einigermaßen fit sind und den entsprechenden Anforderungen einer Hochschule gerecht werden können. Ich habe Leute, die sind zumindest 20, 22 Jahre an der Hochschule jetzt. Ich habe einen noch besucht, der ist zwar ein bisschen nicht mehr ganz einsatzfähig, aber er konnte sich an alles erinnern noch, das war erstaunlich. An alles erinnern, was wir vor 18, 19 Jahren gemacht haben. Das war präsent. Seine Frau sagt mir, wenn ich ihn frage, was er gestern gemacht hat, gut, alles bekannt, diese Dinge. Ich wollte Ihnen nur sagen, das ist ein Verdummungsprogramm exzellenter Natur. Worum Sie sich alle sorgen müssen, und das im Ruhestand. Und die einzig wichtige Sache, machen Sie aus Ihrem Leben, was interessant ist. Und wenn Sie nicht ganz hoch von der Natur begnadet sind, ist es riskant, sich auf sich selbst zu verlassen. Sie sind der unsicherste Kandidat für sich selbst. Weil Sie Ihr Leben nur mit dem Rahmen, in dem Sie groß geworden sind, buchstabieren können. Sie können nur weiterkommen, können Sie bei allen klugen Köpfen merken. Die haben Glück gehabt, dass ihnen irgendwann ihr Déjà-vu passiert ist. Haben wir letzte Stunde über Paulus. Paulus hat es gehabt. Er hat leider nicht uns verraten, wie man das nachmacht. Also nur, ich hoffe, es ist bei Ihnen angekommen. Sie können stolz sein, dass Sie diese blöden Tipps nicht brauchen. Und darum wollte ich Ihnen sagen, ich staune ein bisschen, dass Sie bei diesem wunderschönen Wetter, wo man auch spazieren gehen kann, im Stadtwald und so weiter, nicht dorthin gehen, sondern Sie gehen in eine Vorlesung. Wenn Sie jemand sagen würden, was macht ihr denn da? Und würden sagen, ich sage es ganz leise, einen bedeutenden Philosophen, würde der Nächste wahrscheinlich fragen. Und das soll wichtig sein. Ich hoffe, dann würden Sie antworten. Das ist so unwichtig wie nur irgendetwas, aber das ist gerade wichtig. Das Unwichtige mal tun zu können, manche kommen sogar aus Mönchengladbach, weil die gestern, vorgestern in Mönchengladbach die Vorlesung verpasst haben.
Wegen der 0:6-Niederlage?
Da merken Sie gleich, was so in den Köpfen alles vorgeht. Ne? Eine andere Idee will er, hat er sicherlich auch, aber er meint, die ist witziger.
Ja.
Aber das ist jetzt drin. Das hören Sie sehr oft am Telefon, wenn mir jemand erzählt, wovon ich letztes Jahr in der Weihnachtsvorlesung geredet habe. Da habe ich nur erstaunt. Bei ihm sind besonders hängen geblieben die ungewaschenen Windeln vom Luthersohn. Ich habe gesagt, das ist hängen geblieben von einer Versuch, Weihnachten mit und über Luther oder an Luther anzuschließen. Ich dachte, nein, nicht nur, aber. Ich dachte, das war schon spannend. Dass es da gestunken hat, Toiletten gab es gar nicht. Ich sage, nur damit keiner Illusionen hat, was da ankommt, und sei es auch nur als Kuriosa. Aber ich wollte Ihnen nur sagen, seien Sie froh, wer nachher mal reingucken will. Sie machen Dinge, die sind sicherlich auch hier in Mönchengladbach-Krefeld ungewöhnlich. Dass Sie ein ganzes Semester in eine Hochschule gehen und einen der profiliertesten Denker, aber den Sie nur verstehen können, wenn Sie die Hilfe A akzeptieren, und B, so offen sind, dass sie sich auf unvertrautem Gelände vorsichtig bewegen. Oder dass sie so langsam eingeübt sind, das ist ja der Sinn meiner Weihnachtsvorlesungen, dass sie eine Weihnachtsvorlesung nicht erwarten, dass ihnen da irgendetwas von dem, was für uns Weihnachten ist, auch nur behaltbar dargestellt wird, sondern ich nehme Ihnen seit Jahren schon, wer also lange die ganzen Weihnachtsvorlesungen, können Sie ja alles nachlesen, doch was jedes Mal zertrümmert ist. Ich nenne das nicht zertrümmern. Ich räume nur ab, was nichts mit Weihnachten zu tun hat. Meine Kurzformel, wir feiern alle heute, wie Sie hier sind, alle feiern Weihnachten ohne Weihnachten. Falls Sie das noch nicht gemerkt haben, haben Sie in den letzten Jahren, falls Sie schon da waren, nicht aufgepasst. alles, was wir mit Weihnachten verbinden, ist längst perdu. Gibt es nicht. Hat es auch nie gegeben. Das heißt, ich habe immer deutlich gesagt, wenn Sie an Weihnachten Interesse haben, dann müssen Sie an einem Fakt, faktisch schon falsch, dann müssen Sie an einer Idee Interesse haben, die, obwohl sie völlig unwahrscheinlich ist, nie stattgefunden hat, zu schön ist. Jetzt machen wir den Satz weiter.
Um aufgegeben zu werden.
Gut. Ich wollte den bekannten Satz variieren. Zu schön, um wahr zu sein. Nein, die ist zu schön, um nicht wahr zu sein. Das ist die Pointe. Weihnachten ist eine Idee, die viel zu schön ist, um nicht wahr zu sein. Man muss jetzt nur, das haben wir auch alles getan, wer sich gut erinnert, woran Wahrheit gemessen wird. Klar. Ich wäre der Letzte, der Weihnachten abschaffen will. Ich habe nur ein Interesse, und das ist ja mein Versuch, jeweils in den Weihnachtsvorlesungen zu sagen, wenn Sie genau mal überlegen, wie bei Ihnen Weihnachten aussieht, hat das mit der Idee von Weihnachten überhaupt nichts zu tun mehr. Wenn Sie das behaupten, kennen Sie eins von beiden nicht, sich nicht oder Weihnachten nicht. Die Idee von Weihnachten ist längst in die Geschichte eingegangen oder in die Erinnerung. Das Schöne ist, alles, was nicht mehr möglich ist oder was faktisch nicht möglich ist, bleibt ja als Erinnerung erhalten. Sie können sich an Kindheit erinnern und so weiter. Also ich möchte meine Weihnachtserfahrung als Kind nie missen. Und es ist gut, wenn Sie diese ganzen Erfahrungen retten können und selber mit der Arbeit an diesem Tag, warum der so wichtig ist, auch für unseren Gefühlshaushalt. Ich kann immer nur Martin Walser zitieren, Weihnachten ist das schönste aller möglichen Feste, die ein Gehirn sich ausgedacht hat. Da ist der Akt der Ehrlichkeit. Es ist ein Gehirnprodukt. Aber ich hoffe, wenn das Gehirn zu Ihnen gehört als Person, ist diese Idee von Weihnachten zu kapieren, obwohl sie total unwahrscheinlich ist, sagt sehr viel, nicht über Weihnachten aus, sondern über uns, ist doch klar, oder? Wir sind die Erfinder von Weihnachten, nicht wir im Plural. Wir übernehmen eine Erfindung. Und die Erfindung ist so schön, dass sie zu schön ist, um nicht wahr zu sein. Sie ist eben nur wahr in einem ganz bestimmten Sinne. Und soweit rette ich Weihnachten, indem ich es von allem Müll befreie. Und sage, wenn Sie jetzt noch Weihnachten unersetzbar finden, dann haben Sie was geschafft. Und im Kern, das ist ja, was ich als Paradox eben schon gesagt habe, wenn Sie selbst darüber nachdenken, Ihr Weihnachten hat mit dem, was Sie, hoffe ich noch, ein bisschen über die vielen Vorlesungen in Erinnerung haben, was der dogmatische Sinn, also der religiöse Kerngedanke von Weihnachten ist, kennen Sie alle. Das ist die berühmte Frage, die berühmteste aller Fragen. Warum musste Gott Mensch werden? Lateinisch klingt es noch schöner, cur deus homo. Ich habe oft über diesen, oder der Satz ist immer vorgekommen, weil ich sage, wer diesen Satz formuliert hat, Anselm von Canterbury, 11. Jahrhundert, wer diesen Satz formuliert hat, der unterstellt, dass Weihnachten was nicht ist, normal. Es stellt niemand eine Frage, warum Gott Mensch werden musste, wenn das evident ist. Das heißt, für einen Anselm von dem Denkkaliber ist die Frage, warum Gott Mensch werden musste, hochproblematisch und stellt sich nur, wenn man sagt, eigentlich muss doch einen Grund geben. Wenn Sie sich selbst fragen, ich nehme an, dass die meisten auch hier im Raum, obwohl ich diese Frage ständig immer, ich habe sie an die Tafel sehr oft geschrieben, cur deus homo. Wer diese Frage nicht spannend findet, intellektuell spannend, der muss Antworten haben. Und die Antworten müssen anschlussfähig sein an unsere Vorstellung, das ist ja meine These. Keiner dieser Vorstellungen ist heute anschlussfähig an uns. Und trotzdem feiern wir Weihnachten wie wild weiter. sodass Lauterbach schon zittert, was am Heiligen Abend alles privat passiert, weil sie sagen, wir sind doch nur unter uns. Virologisch natürlich Schwachsinn, perfekt. Wir sind unter uns. Ja, genau so. Genauso hat sich das Virus das vorgestellt. Wir sind unter uns. Masken ab und jetzt lasst uns mal richtig uns sein. Ich hoffe, Sie merken das. Die Frage, warum wurde Gott Mensch, ist für uns beantwortet. Er ist es nie so geworden, wie wir uns das vorstellen und wie wir das kennen. Mit Grippe und so weiter. Das habe ich ja auch alles in den letzten Jahren, das will ich alles nur noch mal andeuten. Warum Gott Mensch wird, das können wir heute bereits als abgearbeitet ansehen. Wir feiern Weihnachten ohne Verlustschmerz. Fragen Sie sich und fragen Sie andere. Ich kenne einige, die Frage stellen, weil die sagen, morgen gehen wir mit den ganzen Gruppen auf den Weihnachtsmarkt. Gibt es ja berühmte. Und wenn man fragt, was ist daran so schön? Und wenn man fragt, vermisst ihr da irgendetwas? Da wird sogar schon Stille Nacht gespielt und so weiter. Alles möglich. Das heißt, Sie müssen völlig abnorm im Kopf gebaut sein, wenn Sie das alles genießen können und meinen immer noch, das ist Weihnachten. Das ist nichts wie an Geld kommen von Leuten. Mehr nicht. Aber wie die das machen, ist ja sehr intelligent und das hat mit uns was zu tun. Darum sage ich ja, Weihnachten ist unsere Erfindung. Und selbst in der Perversion von Weihnachten ist immer noch der Kern da. Der wird ja nicht geleugnet. Den Heiligen Abend, sage ich nochmal, kann man nicht am Mittag machen. Und schon gar nicht im Mai. Es geht alles nicht. Es geht nur am 24. abends. Da machen alle das Gleiche. Und alle wollen an diesem Abend etwas Bestimmtes erreichen. Es ist ein kollektiver, ich sage jetzt nicht Wahn, aber ein kollektives Engagement. Und wenn man fragen würde, manche würden nach ein bisschen überlegen, auch sagen, wir gehen nachher auch in der Christmette. Das ist so kleine Sahne noch als Erinnerung. Aber wie gesagt, wenn der Pfarrer einen falschen Satz macht, wird gepfiffen. Das ist wie bei der Hochzeit, wenn er sagt, mit so einem Kleid kommen Sie nicht an den Altar, habe ich erlebt. Würde ich sagen, dann gehen wir irgendwo gar nicht. Das heißt, wenn die Kirche als Angebot ihre Sicht von Weihnachten nicht so präsentiert, dass keiner merkt, die reden irgendetwas, was es überhaupt nicht mehr gibt für uns. Das darf nicht vorkommen. Und ich weiß, wie man in Erkelenz das hinbekommt, wenn alle Lichter ausgehen und dann holen schon alle tief atmen, dann hören sie mehr oder weniger gut gesungen die Stille Nacht. Und dann sind alle zufrieden. Und das ist ein Spielverderber, wer jetzt noch irgendetwas in seinem Kopf hat, was er tut, und sagt, hat das irgendwas mit Weihnachten zu tun? Natürlich nicht. Und wenn Sie nach Hause gehen und sagen, jetzt machen wir uns richtig gemütlich. Das heißt, wir haben ein perfekt säkularisiertes Weihnachten. Das ist ein Familienfest, ein Treffen zwischen bekannten Freunden, wo die Frage, was ist eigentlich Weihnachten mal gewesen, schon als Frage unverständlich ist. Man fragt nicht Dinge, die alle machen. Das ist ja das Schöne. Wenn alle am 24. ungefähr gegen 7, 8 ist dann Bescherung und wir wissen, was bei manchen Leuten Essen gibt, alles Tradition, die wissen auch schon, was es gibt. Selbst wenn sie es nicht mögen, aber sie sagen, muss am Abend gegessen werden. Alles Tradition. Ich hoffe nur, dann merken Sie, was Primärreligion ist. Sobald Sie, ich habe als Kind nie eine Frage gehabt zu Weihnachten. Wie sollte ich? Ich wusste ja genau, was alle am Weihnachten wissen und kennen. Wir stellen keine Fragen über Dinge, die alle richtig machen und meinen auch, sie machen das richtig. Während heute suchen Sie mal irgendeinen, der auch noch sagt, warum, das machen ja nur Ausländer, die das nicht kennen, Muslime und die Juden machen das nicht, weil es riskant ist, als Jude sich zu erkennen zu geben in Deutschland schon. Die sagen, was feiert ihr eigentlich Weihnachten? Kommen die meisten ins Stottern. Ja, irgendwas mit so einem Baby. Manche wissen ein bisschen mehr. Aber ich will nur sagen, ich bin sicher, keiner von Ihnen leidet darunter, dass alles das, was für ihn mal diese berühmte heilige Nacht war, Die muss dann noch im Schnee in Oberbayern irgendwo sein, wo sie die Leute alle treffen, die mit Lichtern kommen. Sie sagen, schön war es schon. Würde Martin Walter auch sagen, schön war es schon. Es hat niemand gefragt, gibt das irgendeinen Realgrund für das, was wir hier tun? Hätte auch niemand gewusst, Fachleute ja. Aber die waren klug genug, diese schöne Stimmung nicht kaputt zu machen. Und da ich mir diese Freiheit erlaubt habe, Weihnachtsvorlesungen an der Hochschule zu machen, also nicht über den biblischen Sinn von Weihnachten zu reden, sondern höchstens, dass er überhaupt nicht übersetzbar ist in unsere Welt. Überhaupt nicht übersetzbar ist. Das meint jeder Theologe, der halbwegs informiert ist. Aber dadurch die Frage erspannt wird, warum feiern wir denn das? Kommt jeder auch auf die Idee. Ja, weil es mit irgendwelchen anderen Dingen überhaupt nichts zu tun hat, sondern mit uns, unser Gefühlshaushalt. Wer braucht das? Und Ostern gibt das nicht, Pfingsten gibt das nicht, Himmelfahrt gibt das. Es gibt nur einen Abend, der das hergibt. Versuchen Sie noch einen Abend zu finden, wo Sie heilig zu sein. Oder eine Nacht, wo Sie sagen, heilige Nacht. Alle wissen, was eine heilige Nacht ist. Wenn Sie fragen, was ist an der Nacht heilig? Kommt sofort, habe ich mir auch noch nicht überlegt. Das heißt, ich will damit nur mal sagen, die meisten leben in einer Verbalwelt, die voll mit Begriffen ist. Das ist ja, was, meine ich, die Schwachstelle bei Habermas ist. Der glaubt, wir müssen die Begriffe ändern, dann ändern wir die Inhalte. Das ist totaler Unsinn. Weihnachten ist überhaupt nicht kaputt zu machen durch neue Namen. Wir brauchen auch keine neuen Namen. Wir haben längst die Transformation von Weihnachten gemacht in ein säkulares Fest, was unglaubliche Gewinne abwirft. Und wenn Sie ein bisschen das Bürgertum genießen und Thomas Mann schätzen, Sie müssen nicht den ganzen Thomas Mann Buddenbrooks lesen, aber wenn Sie die Weihnachtsfeier in dem großbürgerlichen Haus in Lübeck, wenn Sie die mal lesen wollen, da kommt Religion überhaupt natürlich nicht vor. Das heißt, die Oberschicht, auch die finanzielle Oberschicht, hat Weihnachten. Aber die Bibel ist in einer Schweinslederausgabe da. Das ist ein Familienschatz. Das ist klassisches Bürgertum. Die haben alle Insignien, wo das herkommt. Die Bibel haben sie. Es wird auch die Bibel vorgelesen. Aber keiner hat Lust, darüber zu reden. Die sagen, ist doch ganz schön, ne, was da steht. Ich hoffe, Sie merken das. Der Vater erwartet nicht, dass die Kinder irgendwie fragen, immer ein akademischer, hochgebildeter Haushalt. Auch Thomas Mann macht nur ein paar bissige Bemerkungen. Es riecht nach Weihnachten, aber mehr nicht. Reicht schon als Bemerkung, mehr nicht. Wenn einer fragen würde, was feiern die eigentlich früher, würde jeder sagen, du mach das woanders, aber doch nicht hier. Wir wollen gleich gut essen und so weiter. Das Personal wird auch eingeladen, ganz kurz. Das Personal passt natürlich nicht in einen Stil, wo eine Oberschicht ist. Die können ja gar nicht richtig essen. Und die verwechseln natürlich bestimmte Gabeln, bestimmte Messer und die werden vorher alle bedient und kriegen so ein paar Groschen in die Hand. Groschen, also wirklich schon ein bisschen mehr. Und die verschwinden dann auch wieder, gnädiger Herr, gnädige Dame und so weiter. Das heißt, es wird alles das gemacht, was man so tut, was wir auch sehr oft in einem Stil tun. Wir haben nicht so viel Oberschicht, wie damals in Lübeck war. Ich will damit nur andeuten, was meine Grundthese ist. Wir haben Weihnachten längst als Idee abgeschafft. Aber das war nicht ein heroischer Akt, sondern wir haben es gar nicht gemerkt, dass der Schritt für Schritt ja immer weniger von Weihnachten wurde. Und dass keiner vermisst, ist offensichtlich die Idee viel zu schwer, um sie überhaupt noch mal rauszugraben. Und es gibt auch keine Leute, die Lust haben, über solche Dinge nachzudenken. Außer hier natürlich, sonst wären sie ja nicht da. Wenn Sie die letzte Vorlesung in diesem Jahr, die hat natürlich, wenn man so will, wie damals bei Luther, habe ich gedacht, wir müssen von Luther auf unser Weihnachten kommen. Das war bei Luther leicht, weil er natürlich Weihnachten geschätzt hat, weil er ein großer Musiker war. Das war, wenn man will, für ihn schon ein Familienfest. Aber ich habe, glaube ich, mit allen Mühen versucht, ihn klarzumachen. Luther war mehr als nur eine tolle Familienfeier, sondern für ihn war das Weihnachten ist die Antwort auf die Frage, warum musste Gott Mensch werden? Die kennen Sie auch alle, die Antwort. Für Sie nur Wissen ist kein Glaubensinhalt. Um uns aus der Sündenschuld zu befreien. Das ist die klassische, heute noch die klassische Antwort der Kirche. Damit Sie nur merken, wie fern das ist, was in der Christmette geschieht dort, zu dem, was die Leute erwarten. Mit gutem Grund natürlich erwarten. In Berlin, können Sie es in der Zeitung nachlesen, sind es mal gerade 24%. Das ist die modernste säkulare Stadt. Die überhaupt noch wissen, dass das eventuell mal was anderes war. Das heißt, diese Antwort ist für uns nicht mehr aktuell und darum hoffe ich, wird es spannend. Kann man mit dem, was Habermas anbietet, das ist ja sein Versuch, kann man Ideen retten, indem man sie in eine, Sie kennen den Begriff von ihm, rettende Übersetzung transformiert? Und meine Frage ist dann, kann man Weihnachten säkular übersetzen? Ich sage gleich, ich halte das für völlig unmöglich. Völlig unmöglich. Und das ist auch, werden Sie nachher merken, geht gar nicht. Die Grundidee ist nicht übersetzbar. Sie können Weihnachten nicht ohne eine personale Transzendenz natürlich meinen. Sie können nicht sagen, das ist ein Familienfest, das ist keine religiöse Übersetzung, das ist ganz was anderes. Gut, also die Idee, die Habermas anbietet, wir könnten doch einfach moderne Begriffe dafür, dann sage ich, bietet mal einen. Ich hoffe, Sie können ja auch zu Hause weiter nachdenken oder dann abends noch einen Test machen untereinander. Wie könnte man das übersetzen? Alle Begriffe sind besetzt aus Religion. Erlösung alles, Befreiung von der Sklaven. Für Luther und für Paulus, das sind ja unsere großen Ideengeber. Ist das alles klar? Denk an Ägypten, sagt er immer. Er hat uns aus Ägypten geführt. Uns hat niemand aus irgendeinem Land rausgeführt. Und die große Antwort habe ich Ihnen immer frech zitiert von Kurt Flasch. Den Namen habe ich immer wieder hier genannt, weil er ein großer Theologe ist. Er sagt, ich liebe Weihnachten wie nur irgendetwas. Ich habe nur nie kapiert, woraus ich erlöst werden sollte. Und dann sagt er, darum muss ich mal ein Buch schreiben, über warum ich kein Christ mehr sein kann. Aber er sagt, ich liebe das Christentum mehr als alle Christen. Wenn man ihn fragt, ja was? Die Idee, dass wir, dass ein Gott sich für uns interessiert, sagte, wenn das keine schmeichelhafte Position ist. Das ist eine der Erklärungen, warum das Christentum, habe ich Ihnen schon mal angedeutet, sich gegen alle Religionen durchgesetzt hat, intellektuell. Es befriedigt die Arroganz des Menschen, wie keine andere Religion. Damit wird es nicht falsch. Nur, ich hoffe, Sie merken, so anschlussfähig wie das Christentum ist, ist keine andere Religion. Gott wird Mensch, weil er den Menschen liebt. So steht es bei Milton, deinem berühmten Paradise Lost. Da steht nichts mehr von Erlösung. Der liebt den Menschen und darum will er sein Leben mit dem Menschen teilen. Also so einen Gott habe ich, hätte ich auch sofort gedacht, den will ich haben. Der will sein Leben mit uns teilen. Das hören Sie heute bei Bedburg Strom, der protestantisch immer noch der wichtige Prediger ist, weil das kann. Das ist seine Welt auch. Gott ist solidarisch mit uns. Wo ich sage, wo steht denn das, dass Gott solidarisch ist mit uns? Wunderschön, ich hoffe, Sie merken. Absolut unsere Sprache ist das. Das ist eine Übersetzung. Nur ich würde sagen, mit dem, was Paulus meint, was Thomas meint, was Augustin meint, hat das fast nichts zu tun. Aber es ist anschlussfähig, das ist wichtig. Und darum kann man diese, was er auch galant macht, Gott ist mit uns unterwegs und zeigt seine Solidarität, indem er Verständnis hat, dass wir an dieser Welt leiden. Die Frage, kann man diese Leiden nicht ein bisschen abkürzen? Mussten die so lang sein, weil wir glaubten, wir seien im Jammertal? Das ist, was Marx denn zur Sache zu sagen hat. hat die Religion jahrhundertelang diesen Prozess, die Welt zu verändern, zumindest erschwert, weil sie sagt, wir wissen, warum es hier schlecht ist. Kann jeder nachvollziehen, ist rational. Wenn ich die Gründe weiß, warum es mir schlecht geht, habe ich nicht so viel Bedarf, mein Leben zu ändern. Das ist ja alles neu, dass wir wissen, wir können es ändern. Darum Harari ist die Antwort auf Weihnachten. Nur die Freche. Wir brauchen keinen Gott, der Mensch wird, weil wir als Menschen längst sein Geschäft machen und wir machen es weit besser, als er je gemacht hat. Weil wir Wissen haben. Corona können Sie messen. Beste Beispiel. Nicht weit weg, Corona vor der Tür, fragen Sie irgendwelche Leute, sagen alle Virologen. Die sollten nur einer Meinung sein. Gut, geschenkt, hast keine Ahnung, aber hast recht, die Spur ist richtig. Die Virologen werden es schaffen, falls es einer schafft. Aber ich hoffe, es ist klar, da uns das gar nicht auffällt oder fast nicht auffällt, dass wir längst den Gehalt so als Kosmetiken abends noch für eine halbe Stunde, die sollen dann auch mal, die Musik und so weiter ist auch schön, wenn die Protestanten kommen, dann mit dem Posaunenchor, wunderschön. Und jeder sagt, das willst du. Ich sage, ich will doch nichts kaputt machen. Ich will doch nur sagen, dass unsere Schizophrenie Methode hat, mehr nicht. Und das sagt über uns sehr viel aus. Wir geben unseren Glauben nicht auf, aber wir wissen, dass der Glaube falsch ist. Das ist schon hochgradig, entweder komplex oder hochgradig Heuchelei. Das kann man dann je nachdem, aber man kann verschiedene Konsequenzen daraus ziehen. Ne? Ist ja nicht so, als wenn man nicht Weihnachten ganz anders feiern kann. Ich kenne zig Leute, die jetzt längst versuchen, diese ganzen Orgien und so weiter abschaffen und sagen, da können wir was Sinnvolleres mitmachen, was da eingespart wird. Aber alles bekannt. Gut, ich sage jetzt nochmal, wenn Sie jemand fragen würden, ich habe jetzt so gesagt, die Idee von Weihnachten ist längst verschwunden bei uns. Aber machen Sie es den Test mal, wenn Sie mal eine freie Minute haben, zu Hause und überlegen sich, ob Sie irgendwas Weihnachten vermissen. Rufen Sie mich dann an, wenn Sie etwas gefunden haben. Aber nicht, wenn Sie was suchen. Sie müssen schon wirklich vermissen, sagen. Es wird allerdings was angeboten. Drüben in den Kirchen stehen ganze Talen. Sie müssen sich nur vorher anmelden, damit Sie einen Sitzplatz bekommen. Weil die wissen, es kommen sehr viele. In Berlin, in den Deutschen Dom, kommen sie nicht rein, ohne wochenlange auszubuchen. Das heißt, die Leute wollen diesen oder die entsprechende in Dresden, diese tolle Kirche wollen die in der stillen Nacht natürlich erleben. Mit großartiger Musik. Und das ist doch schön, Gott kommt zu uns. Ja, ich meine, wer das nicht merkt, mehr kann man nicht erwarten als Mensch. Und wenn man denn die Frage sich verkneift, was wissen wir denn über diesen ganzen Prozess? Und sagt, vergiss die mal, das ist ja wieder Arbeit. Ich wollte nur sagen, ich habe es ja immer schon wieder erwähnt, wenn Sie einen Experten haben wollen für Weihnachten, und ich habe Ihnen auch vorhin mal schon gesagt, das kürzeste Evangelium oder die kürzeste Weihnachtsgeschichte die kürzeste Weihnachtsgeschichte steht bei Paulus. Ich lese Ihnen nur kurz vor. Ich nehme an, Sie haben ja alle die Bibel zu Hause. Können Sie den Galaterbrief sich angucken, an die Galater. In dem Galaterbrief steht das kürzeste Evangelium, was die Bibel kennt. Weihnachtsgeschichte. Ich lese Ihnen mal kurz vor auf deutsche Übersetzung. Die haben wir gemacht, mal in Tübingen. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterworfen, damit er die freikaufe und dem Gesetz unterstellt, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, damit er die Frau freikaufe, die unter dem Gesetz stehen. Nochmal, ist nicht ganz leicht, das ist Paulus natürlich. Gleich zum ersten Satz, als die Zeit erfüllt war, müsst ihr ihn aus Stich stellen. Heißt in der Bibel immer, als die Zeit erfüllt war, kam das und das und das. Das heißt, dieser Text unterstellt schon, es gibt einen Plan für die Welt. Das ist klar. Wenn es einen Gott gibt, muss er doch einen Plan haben mit dieser Welt. Nur das ist alles vorausgesetzt. als die Zeit erfüllt war, das fragt hoffentlich keiner, woher weiß man das? Gott wird wohl wissen, wann die Zeit erfüllt war. Die Juden haben das ja ein paar Mal ausgerechnet, das passiert nun leider immer wieder nicht, der Messias kommt nicht, zumindest nicht der jüdische. Der christliche ist ja gekommen, der hat den Juden die Show gestohlen. Und jetzt haben die ein Problem, weil jetzt keiner mehr ihn braucht. Und wenn er kommt, wird er ein Kauz sein. Könnte keiner verstehen. Also man kann auch den Messias zur falschen Zeit erwarten. Das ist traurig dann. Also, als die Zeit erfüllt war, da hat Gott gehandelt. Ist das nicht schön, die Idee? Der guckt hier so runter und sagt, die reden gerade so schön über den Text. Sollte man da nicht mal was tun? Ja, tut er ja. Ist nur ein paar tausend Jahre her. Sandte Gott seinen Sohn. Und das nächste ist spannend, in der Krankheit. Geboren von einer Frau und dem Gesetz unterworfen. Da wird jeder sagen, kennt der die Frau denn gar nicht? Ja, das ist es. Er kennt ihn. Hat ihn noch nie gehört. Ist ihm unbekannt. Maria ist ihm völlig unbekannt. Und noch spannender, er interessiert sich überhaupt nicht für diese Frau. Entscheidend ist, das ist ein Handwerkszeug in Gottes Plan. Und dann wird sie auch gefragt vom Engel, ob sie bereit ist, mir geschehe nach deinem Wort. Da wir jede Menge Frauen haben, wenn ihre Frau so eine Botschaft bekäme, die würde wahrscheinlich nicht sagen, mir geschehe nach deinem Wort, würde sagen, du, ich hatte Besuch.
Dann frage ich meinen Mann erstmal.
Unterstelle ich mal, dass er sie fragen würde. Die Antwort ist witzig, aber sie trifft den Kern. Nur damit Sie merken, dieser Text ist so unwahrscheinlich, oder? Bin ich nur zu eng? Der ist so unwahrscheinlich, dass eine Frau sagt, Moment mal, wie soll denn das geschehen? Sagt sie ja auch. Dieser Text ist 50, 60 Jahre später gemacht, er ist, damit Sie nicht sagen, das heißt, alle spätere Komposition. Das ist auch völlig verstehbar. Als Jesus erfolgreich war, war einer der erfolgreichsten Demagogen, kann man sagen, negativ, einer der erfolgreichsten Massenredner, Massenpublika hat er begeistert. Als man ihn in dieser Rolle, 3 Jahre Zeit gehabt für diese Rolle, als man dann in dieser Zeit überlegt hat, wie ist der eigentlich in diese Rolle gekommen? Woher kann der das alles? Sein Vater ist doch nur Zimmermann. Ich hoffe, Sie merken, da ist eine Spalt geöffnet, wo man sagen kann, was wissen wir als Juden denn über den Messias? Und dann muss man nur nachschlagen im Alten Testament. Habe ich Ihnen immer gesagt, dass der ganze Katholizismus hat alles aus dem Judentum rausgenommen, die Vorhersagen über den Messias, zum Beispiel, dass er in Bethlehem, wird er geboren. Lange Zeit habe ich Ihnen gesagt, warum er nicht in Bethlehem war. Die Frau war hochschwanger, die läuft nicht 120 Kilometer. Wird kein normaler Mensch so einen Schwachsinn machen. Aber da man weiß, er ist der Messias, Juden haben das nicht geglaubt, aber am Anfang zumindest angeboten. Das heißt, er hat alles das getan, was ein Messias machen muss. Das Problem war, er hat sich nicht für die Vertreibung der Römer interessiert. Ich hoffe, Sie merken, jetzt wird es spannend. Jetzt wird es spannend. Und da unterscheidet sich eben Paulus von seinen Kommilitonen, die sagen, wie kann ein Messias so scheitern? Und Sie kennen die Antwort, die habe ich oft gesagt von Paulus, die ist intellektuell unglaublich gut. Man kann sich auch täuschen in seiner Messias-Erwartung. Merken Sie was? Jetzt wird das Problem verschoben auf den, der eine Erwartung hat. Und sei es ein ganzes Volk. Und das ist die paulinische Theorie, ihr erwartet was Falsches. Darum kommt das nicht. Die Römer bleiben im Land. Und wir brauchen keinen anderen Messias, sondern wir müssen eine andere Erwartung verstehbar, und das ist ja, was Paulus macht, Römerbrief. Dazu hat er allerdings 15 bis 20 Jahre Zeit gehabt, da war er verschwunden, hat wahrscheinlich nachgedacht. Er hat Jesus ja nie kennengelernt, er kannte das ja alles gar nicht. War für ihn eine Sekte, jüdische Sekte. Und jetzt kommt er auf die Idee, ich nehme an, die können Sie alle nachvollziehen, wenn nicht die Römer das Problem sind, Was könnte denn das Problem des Menschen sein, seine wirkliche Katastrophe? Wer dann das Alte Testament kennt und kennt den Paradiesverlust, den Sündenfall, das heißt, man muss nur sagen, es fällt euch jedem ein, der auch nur ein bisschen Kenntnis hat von der Bibel, dass Paulus dann sagt, könnte sein, dass dieses entsprechende Problem, der Mensch hat sein Paradies verloren, und seitdem lebt er im Jammertal, da haben wir es alles, Jammertal. Wir sind hier im Exil, habe ich Ihnen immer gesagt, wir sind im Exil hier. Und Weihnachten ist der erste Beginn, wo dieses Exil versprochen wird, aufzuheben. Weil der Messias gekommen ist. Weihnachten kommt er. Und er kommt das zweite Mal beim Endgericht. Das ist bedrohlicher, Weihnachten ist dafür sehr schön. Aber damit Sie die Idee, die ist so naheliegend, dass Paulus keinen Erfolg hatte bei Juden, ist auch wieder verstehbar. Der Druck aus Rom war schwerer als die Sündenlast. Das würde auch heute so sein. Sündenvergeben ist gut, aber wichtiger wäre, wenn ich mein Gehalt ein bisschen erhöhen könnte. Ne? Der Mensch hat sich ja dann in ein paar tausend Jahren nicht so verändert. Das heißt, die Sünde war zwar bekannt, dass wir alle unter der Sünde leben und verloren sind. Wir singen es ja nachher oder wir hören es gleich. Diese wunderschöne Melodie, Menschen, die ihr wart verloren. Es glaubt doch niemand, dass die Menschheit sich als verloren angesehen habe. Ich kenne keinen antiken Autor, der glaubte, wir seien verloren und warten auf einen Messias, der hätte gar nicht gewusst, was ein Messias ist. Gibt es doch nur im Judentum. Und Paulus macht daraus, die Antwort dieses Messias ist Weihnachten. Weihnachten ist der Messias gekommen, gegen alle Erwartungen in einer Krippe, also als Bettler, wenn man so will. Als Bettler. Er hat nichts wie Stroh. Wir machen das alles ein bisschen schöner. Wir wollen die Stimmung ja auch haben. Aber im Kern, die Botschaft heißt, er enttäuscht alle Erwartungen. Ist das plausibel? Und ein Theologe wie Paulus kann nur aus der Bibel die richtige Antwort finden. Das heißt, Gott hat nie versprochen, dass er hier unten ein Paradies schaffen will. Sondern das ist verloren und kann wieder erworben werden, wenn man entsprechend, dafür gibt es Religion. Wir sollten jetzt mal eben dieses Menschen, ihr wart verloren, geht das jetzt? Damit Sie das mal hören, wie schön das ist. Und wenn Sie dieses herrliche Lied hören, Menschen, die ihr wart verloren, Sie werden dann nicht denken oder zweifeln, also ich habe das mit Begeisterung gesungen und gespielt. Und die haben das mit, da müssen eine volle Kirche hoch, kein Bank frei. Da steht ja nicht ein Mensch, sondern die Menschheit. Sie merken diese Generalisierung. Die Menschheit, das ist von 1820 ungefähr erst gemacht, dieses Melodie auch. Die Menschheit war verloren. Wenn Sie da gefragt hätten in Afrika. Okay, ja. Menschen gleich. Jetzt kommt das Gloria, lateinisch Gloria, was die Engel singen. Hier wird der Widerspruch gezeigt, den ich andeutete. In diesem Kind, der sich nicht regen kann, der soll Schöpfer der Welt sein. Ich hoffe, Sie merken, das ist intellektuell ein Riesenparadox. Sehr schön. Sie können jetzt mal rumgehen. Gut, ich hoffe, Sie haben es gemerkt in diesem Text. Die Paradoxie, mit Sie auch, das ist pro-jüdisch fast. Warum die sagen können, so sieht kein Messias aus. Ich hoffe, das muss bei Ihnen rüberkommen, damit Sie wissen, welche Provokation die Rettung von Weihnachten für Juden ist. Der kann das nicht sein. Und wird ja wunderschön ausgemalt. Einer, der die Welt gemacht hat, der soll dort in einer Krippe kalt liegen, von keinen beachtet. Sie kennen die Kunst hat oben die Engel natürlich, die singen Gloria in excelsis Deo, in excelsis aber, nicht hier unten auf der Erde. Die Kunst hat das nie akzeptiert, außer in Karikaturen, das habe ich Ihnen gezeigt, wo der Jesus dann verprügelt wird von der Mama und so weiter, das kennen Sie alles. Das sind aber Karikaturen, die erwarten nicht, dass sie die Originalsituation kennen und sagen, was würde denn passieren, wenn er mal richtig verprügelt würde? Er würde seinen Heiligenschein natürlich runterpurzeln. Ist witzig, sagt aber nichts über die Ursituation aus. Also nochmal, dieser Text ist so plausibel, um die Unplausibilität von Weihnachten einem, der gläubig und gutwillig den Text liest. Wie kann denn ein Kind die Welt erlösen? Das ist doch alles. Ja. Ich will nur sagen, dass die Juden sagen, du spinnst doch mit deiner Theorie. Nur das ist, warum das gelungen ist, habe ich Ihnen schon angedeutet. Es ist gelungen, weil der Mensch merkte, ein Gott, der sich für mich hingibt, ist ein Geschenk, was ich nie wieder umsonst bekomme. Denken Sie an dieses Umsonst von Luther. Luther ist sein Lieblingswort, Frustra. Alles umsonst habt ihr bekommen. Alles umsonst. Ihr dürft nur nicht glauben, ihr könnt es allein. Das ist die einzige Bedingung. Die ist ja absolut niedrigschwellig. Ihr müsst nur glauben, dass ihr nur durch ihn gerettet werdet. Kirche rettet euch nicht, Glaube rettet euch nicht, nichts rettet euch. Außer das Eingeständnis eurer eigenen Ohnmacht. Das ist die gravierende Unterscheidung zwischen Protestanten und Katholiken. Die Katholizität hat das nie übernommen, diese Ohnmachtsschwäche des Menschen. Gut, ich wollte Ihnen jetzt einen Sprung machen, damit wir schnell zu Habermas kommen. Habermas hat ja, der Anschluss an Habermas, der habe ich ja auch versprochen, der liegt ja vor der Tür. Der Anschluss an Habermas ist, dass er einen Satz hat, den habe ich Ihnen sehr oft zitiert, den hat er von Adorno und Horkheimer. Das müssen Sie nur einfach, das sind Koryphäen seiner Lehre. Und dieser Kernsatz war, kein religiöser Gedanke, kein Glaubensgedanke wird sich retten lassen, wenn er nicht in säkulare Sprache erfolgreich übersetzt werden kann. Inhaltlich klar, ich habe ihn zu oft zitiert, muss Ihnen präsent sein. Das zitiert Habermas in seinem zweibändigen Buch und sagt, das ist meine Position auch. Darum kämpfe ich als Habermas dafür, dass wir die Substanz unserer Kultur, die durch und durch christlich geprägt ist, und der ganze Vokabelschatz, habe ich Ihnen immer wieder klar gemacht, der ganze Vokabelschatz ist christlich geprägt. Buße, Vergebung, Erlösung, alles christliche Begriffe. Dass wir diesen Schatz in säkulare Sprache, Ersatzformen finden dafür. Ein großes Beispiel, sagte er, hat Kant immer gemacht. Ich hatte ihm damals schon gesagt, das ist leider bei ihm nicht richtig angekommen oder er hat es nicht richtig geschluckt. Er sagt, wenn Kant von Würde spricht, dann meint er die Begründung der Würde des Menschen in der Gottesebenbildlichkeit. Ich habe Ihnen gesagt, das empfindet niemand heute außer Habermas. Und Habermas empfindet es so, weil er Fachleuten weiß, dass der Begriff Würde natürlich, Leute wissen das, Dignitas, wo haben wir den Fachmann, Dignitas eine christliche Grundkategorie ist. Klar, Habermas meint, wir hören in dem Begriff Würde den Ursprung aus seiner Gottesebenbildlichkeit, ist natürlich völliger Fantasieprodukt. Das ist nur für einen, der die Geschichte des Begriffes Würde kennt. Und unsere Würde wird nicht bestimmt durch Gottesebenbildlichkeit, sondern dadurch, dass es im GG erster Paragraph ist. Der braucht keine Begründung durch die Bibel, hat er auch nicht. Kommt überhaupt nicht vor. Das heißt, er schmuggelt hier. Er meint, Kant hätte dort ein Beispiel gehabt, wie man erfolgreich übersetzen kann. Ist es nicht. Ich hoffe, Sie müssen dem zustimmen. Sie hören bei Würde nicht lateinisch Dignitas und die ganze Tradition. Kennt ja überhaupt keiner, außer Fachleuten, die lebenslang sich mit diesen Dingen befassen. Da ist es da. Gut, also Habermas, die Lösung, die Habermas anbietet, behaupte ich, funktioniert nicht. Ich will es mal kurz versuchen, ob Sie, vielleicht finden Sie eine Übersetzung, ob Sie für das Weihnachten, den Kern des Weihnachtsgeschehens, der, wenn Sie mir zustimmen, heute nur noch ganz peripher ahnbar ist, wenn Sie in der Christmette die Krippe sehen und sagen, dem Kind oder Ihrem Enkel, ja, da hat er drin gelegen, so ähnlich werden Sie sagen. Wenn das Kind sagt, das ist aber kalt dort, wenn Sie sagen, wunderbar, da können wir weiter erzählen. Das war auch ganz kalt. Sie wissen, das war überhaupt nicht kalt, das war ja eine ganz andere Jahreszeit. Natürlich kein Winter, um Gottes Willen. War alles ganz anders. Aber Sie werden das keinem wegnehmen wollen, der diese Geschichte und diese Geschichte, ich habe Ihnen eben die Lukas-Geschichte, da steht nur geboren von einer Frau, die unter dem Gesetz stand, also jüdische Gesetzesgottvorstellung. Alle unsere Weihnachtsgeschichten sind viel, viel später geschrieben. Paulus ist ungefähr 50, 60er Jahre. Die Johannes-Weihnachtsgeschichte ist 100, 120, also 70 Jahre später. Glauben Sie nicht, dass da noch irgendeine Erinnerung war? Wovon eine Erinnerung? Ich meine, die hat entbunden zu Hause in einer kleinen Wohnung von einem Arbeiter. Mit einem sehr komplizierten Sohn. Das können Sie alles bei Sloterdijk nachlesen. Wunderbar geschrieben. Die schrecklichen Kinder der Neuzeit. Und er sagt, der Modellfigur ist dieser Bengel, der mit 13 Jahren verschwindet. Und sucht sich seinen Gott. Wunderbarer Satz von Sloterdijk. Sein irdischer Gott war ihm zu wenig. Handwerker. Er hatte andere Ambitionen. Und welcher Bengel kommt denn auf die Idee zu sagen, ich suche mehr Gott als meinen Vater aus? Wenn Sie das so sagen, würden Sie sagen, ganz geistreich erstmal. Aber es ist ja ein Körnchen Wahrheit da drin. Dass Jesus, wer auch immer dieser Jesus ist, Jeschua hieß er, den hat es gegeben, haben wir genug Quellen, außer biblische Quellen, da gab es einen, der unglaublich erfolgreich war. Nur weil er sein eigenes Volk merkte, dass sein Erfolgsrezept überhaupt nicht passt zu dem, was sie als erfolgreich ansehen. Nämlich eine Armee, das ist ja Pilatus. Wie viele Soldaten hast du, will er wissen. Und dann kommt der schöne Satz, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Pilatus sagt, ich habe es doch geahnt, dass da nichts hintersteckt. Also lass ihn laufen. Aber so einfach geht das natürlich auch nicht. Wir würden sagen, Paulus hat aber was anderes versprochen. Also, er muss sich opfern. Also gibt es eine andere Lösung, warum er nicht ankommt. Die kennen Sie alle. Die hohen Priester haben natürlich Verdacht, dass dieser Mann absolut den ganzen jüdischen Glauben kaputt macht. Und ihnen besonders ihr Geschäft kaputt macht. Und darum, die Priester wiegeln ja das Volk auf. Das kann man immer aufwiegeln. Können Sie heute auch. Jede Gruppe, die Sie hier finden, die demonstrieren nur die richtige Parole. Dann klappt das ganz schnell. Sie kennen die Geschichte, weitergeht. Er wird, als sie drohen mit dem Kaiser, gibt er nach und sagt, also gut, ans Kreuz mit ihm. Jetzt ist er am Kreuz. Und jetzt ist für Juden klar, ein Messias am Kreuz, ich glaube, das ist ganz nachvollziehbar. Und die Römer im Lande, das passt nicht zusammen. Und Paulus kämpft, doch das passt und schreibt seine berühmten Texte. Ich sage es nochmal, diese Idee, die Paulus hat, und ich wollte Ihnen dieses wunderschöne Foto, kann man das irgendwo zeigen? Da hinten geht es am besten, ne? Oder? Die ist gut. Ich habe es Ihnen schon mal gezeigt, aber das ist eine so schöne Darstellung. Sie müssen mal ungefähr sagen, das sieht man von hier nicht, wann es einigermaßen scharf ist.
Ja.
Geht das so?
Ein kleines bisschen.
So? Geht es? Das müssen Sie genießen. Das heißt, in der Geschichte, wenn Sie das in Genesis nachlesen, wo der Mensch aus dem Paradies vertrieben wird und bekommt die Strafen, Sie kennen das, Frauen kennen das besonders, das Gebärmutterproblem, unter Schmerzen wirst du gebären. Damit Sie das immer noch klar haben, das ist Strafe. Bis, sagen wir mal, 1859 war das völlig klar. Natürlich ist das Strafe, was soll es denn sonst sein? Wunderbar ist, dass in dieser Geschichte, Genesis, wenn Sie die weiterlesen, Gott zugleich sagt, der Schlange droht er, das ist jetzt diese Szene, der Schlange, das ist natürlich die Inkarnation der Frau, da macht diese Schlange immer ein Frauengesicht, das ist wieder Männeroption, lassen wir das mal. Der Schlange droht Gott an, es kommt eine Frau, einige kennen hoffentlich, wie der Satz weitergeht, die wird dir den Kopf zertreten und du wirst im Schlamm ersticken. Also der Mensch, Knochenarbeit, der Mann, im Schweiße seines Eins, die Frau wird gebären unter Schmerzen. Jede Geburt war im Kern die Erinnerung, ich hoffe, Sie merken das, wenn Sie in der Welt gelebt haben, ist jede Geburt, die Sie gemacht haben, Sie mussten 12, 13 Geburten schaffen in Ihrem Leben. Sonst war die Alternative verhungern, es sei denn, sie kommen aus der Upper Class. Das heißt, jedes Mal ist diese Geschichte verifiziert durch den Schrei im Kreissaal. Das war's. Strafe. Und Gott sagt zu der Schlange, es kommt eine Frau, die wird dir den Kopf zertreten. Gucken Sie mal, was Caravaggio daraus gemacht hat. Das Bild müssen Sie wiedererkennen, das habe ich Ihnen schon mal mit Begeisterung gezeigt. Eines der tollsten Bilder, was jemand macht. Oma, Mutter und Enkel. Und das Spannende ist nicht, die Mutter, sehen Sie, ist nicht verschleiert, das heißt, sie ist nicht verheiratet. Die Oma, jenseits von Gut und Böse schon, sie sieht noch blendend aus. Ja, sie muss auch eine Brust haben, die Milch hat. Und sie zeigt, wie schön, oder Caravaggio zeigt, wie schön diese Brust ist. Ist aber nicht unser Thema. Unser Thema ist diese Ecke hier unten. Ich hoffe, Sie sehen die. Was macht Maria, oder was macht Miriam, die Mutter? Wenn man will, sie bereitet ihn vor auf seine Sendung. Sie sagt nicht, sie weiß aus dem Text, woher sie es weiß, eine Frau wird dir den Kopf zerdrehen. Diese Frau hat ein Kind, und sie nimmt das Kind und schiebt ihren Fuß unter den Fuß des Kindes. Wenn Sie das nicht genial nennen, schiebt das drunter, und das ist die Szene, theologisch ganz wichtige Stelle, wo dem Menschen versprochen wird, du bist nicht ewig aus dem Paradies verbannt, sondern es kommt ein Erlöser. Darum heißt das Protoevangelium. Diese Stelle ist ein ganz berühmter Teil eines Proto, also ganz frühzeitig Evangelium. Dem Menschen wird das gesagt, was nur ein Gott ihm versprechen kann. Noach ist das zweite Versprechen, weil wir das bei Flut gerade in dem Film gesehen haben. Die Flut, auch Gott macht das mit dem berühmten. Ich finde das wunderschön, wenn Sie den Regenbogen sehen und die wissen, was der mal bedeutet hat. Ne? Nehme ich an, ist Ihnen alles bekannt noch. Sie wissen dann einfach mehr. Sie wissen natürlich, wie ein Regenbogen entsteht. Aber dass das ein Zeichen für Gottes Versprechen ist, das mache ich nie wieder. Und dem Atra sagt man, er hat es trotzdem wieder gemacht. Ja. Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Alle schwierige Phasen. Aber diese Szene finde ich unglaublich. Dem Menschen wird versprochen, es wird eine Frau geben. Und diese Frau gibt es fast in allen Kulturen. Zum Beispiel in der römischen Kultur. Vergil, eine berühmte Ekloge. Müssen Sie alles nicht kennen, müssen Sie Latinist sein. Oder lateinische Kultur kennen. Eine Frau wird kommen, die, und so weiter. Es wird von einer Frau, von Männern wird meist nie was erwartet, außer Kriegen. Aber die, wenn man will, die sanfte Art, etwas zu erreichen, wird von Frauen erwartet. Ist klar, sie schaffen Leben. Männer schaffen kein Leben. Aber ich hoffe, Sie genießen das ein bisschen, diese Idee. Und wenn Sie gucken, die Anna ist, heißt sie, wissen Sie ja, die so ihre Tochter, wenn man so will, anguckt. Weißt du eigentlich, was dem Kleinen bevorsteht? Wir wissen das ja als Zuschauer, ne? Der wird am Kreuz verrecken. Ich hoffe, Sie merken, das ist aber jetzt schon jenseits der Interpretation, dass Kunst aus der grässlichsten Szene ein schönes Ereignis machen kann. Der Inhalt ist hier brutal. Der deutet an, was dieses Kind erwarten wird. Und es ist nur, ich habe Tests gemacht, alle sagen, wunderschön. Selbst wenn sie wissen, ja, das ist, die Kunst macht aus jeder Szene einen ästhetischen Genuss. Und das ist, wenn man so will, eine enorme Hilfe auch, dass die Kunst alles, Schmerzen und so weiter, Einsamkeit, Tod, alles, wird verwandelt ja in Schönheit. Muss ich nicht weitermachen, kostet uns Zeit. Aber ich nehme an, dieses, da wollte ich Ihnen das unbedingt zeigen, dass diese Caravaggio, dieses Caravaggio ist natürlich, das ist das Niveau von Michelangelo natürlich. Ne? Die leben fast gleichzeitig. Nur damit Sie merken, was dort los war an Kunst. Und diese Kunst ist natürlich ohne diese Szene, ich zeige Ihnen noch eine spätere, nur das gleiche Thema, wo Sie einen anderen Stil haben. Habe ich Ihnen früher auch mal gezeigt. Das ist natürlich ein bisschen später. Das ist ein Model. Miriam als Model. Nur damit Sie merken, wie Religion Kunst adaptiert, Kunst fördert. Die modernste Kunst mit den schönsten Bildern. Und hier spielt der Kleine, wo es noch härter ist, ich hoffe, Sie sehen das auch, er spielt mit dem Kreuz. Das heißt, die Mutter nutzt das als Spielzeug und er sticht auf die Schlange. Wenn Sie überlegen, das sind alles Übersetzungen in Kunst, die Sie dann umgeben. Und Sie gucken nicht weg dort, dass der am Kreuz endet. Da müssen Sie Grünewald gucken. Dann kennen Sie das, wie das aussieht, wenn jemand verreckt am Kreuz. Grünewald ist normal für unterhaltsame Stunden nicht gemacht. Aber so sieht das aus, wenn die ganzen Szenen hier heißen. Dies ist wunderschön. dem Kind, das Kind weiß ja noch nicht, was auf es zukommt. Aber ich hoffe, es ist deutlich, das Versprechen, dass Gott den Menschen nicht allein lässt. Und diese Geschichte geht weiter, so habe ich sie gelernt, was heißt, ich habe sie gar nicht lernen müssen, das war normales Leben. Alle Menschen waren zur gleichen Zeit in den Gotteshäusern, alle haben das Gleiche gemacht, alle haben auf Weihnachten hingelebt. Darf nicht vergessen, die Adventszeit, wunderschön die Einstimmung in die Adventszeit. Meine Mutter hatte dann, wie ich Ihnen schon oft erzählt, ab und zu mal so einen Silberstreifen verloren, den ich finden musste. Und sie wusste genau, woher der kam. Gesagt, Mensch, war das klug alles. Diese Erwartung, was wir ja alles nicht mehr haben, sie müssen ja vorher alles einkaufen und so weiter und alles. Zu sagen, wir brauchen das doch alle gar nicht, ein Silberstreifen reicht, zu sagen, da kommt was ganz Tolles. Heute dürfen Sie nicht erwarten oder warten, Sie müssen, wenn Sie auf dem Weihnachtsmarkt sind, kaufen sollen Sie, möglichst viel. Aber doch nicht warten. Ich hoffe, Sie merken alles. Alles haben wir gestrichen. Alles gestrichen. Reine ökonomische Sache noch. Oder eben eine familiäre, dann geht es noch so eben. Gut, die Geschichte ist ja im Kern schnell zu Ende erzählt, dass diese Übersetzung, die Paulus als Methode macht, Religion im ursprünglichen Sinne, besonders, wir reden jetzt nur von einer Religion, die ernsthaft modern Religion sein kann, das ist das Christentum. Ist auch völlig unstrittig seit Feuerbach. Auch Marx hätte keine andere Religion ernsthaft überhaupt nur diskutiert, außer dem Christentum. Das ist die einzige intellektuelle Religion, die sich durchgesetzt hat, aus den eben angegebenen Gründen. Das heißt, eine Religion, die Weihnachten, das ist ja mein Testfall mit Habermas, die eine Übersetzung für Weihnachten findet und sucht die wie Habermas in säkularen Begriffen, der kommt nie an die Stelle ran, wo Weihnachten als religiöses Phänomen entscheidend wird, nämlich das Versprechen der Befreiung, sei es aus Ägypten, sei es von Römern, oder die Sublimierung des Versprechens, die Befreiung von der Sünde, die Sklaven, die Sklaverei der Sünde. Diese Befreiung, und Paulus nennt das, ihr seid keine Sklaven, sondern ihr seid Söhne, Söhne Gottes. Und als Söhne seid ihr Miterben, Miterben des Himmelsreichs. Könnt ihr alles in der Bibel nachlesen, Paulus Original. Ist das klar? Ihr seid Erben und nicht Erben der Strafe. Die kann man abbüßen später durch ein ansprechendes Leben. Ihr seid Erben, dieses Erbe hat er euch erworben mit seinem Tod. Sein Tod ist also nicht so sehr eine kuschelige Weihnachten, sondern sein Tod ist, die Erbschaft wird weitergegeben an die, die die Erbschaft annehmen. Für Luther diejenigen, die wissen, dass sie nichts für sich tun können, außer das Gott zu überlassen. Wer es allerdings auf eigene Kraft setzt, ist nach Luther sowieso verloren. Mit dem müssen wir nicht reden. Das waren harte Sätze. Aber diese Idee, finde ich, ist schon toll, dass diese Frau, und darum ist diese Frau natürlich so wichtig geworden, ist die einzige Frau natürlich, nicht der Mann, wenn man so will, nicht der Mann, an dem, genau wie die Osterbotschaft geht an Frauen. Die Bibel, das merken jetzt natürlich zig Feministinnen, die Theologie studieren, dass die Bibel voller Komplimente für Frauen ist. Jesus erscheint zunächst einer Frau. Und die Jünger sagen, typisch Frau, denen fällt immer was ein, was sie unterwegs sehen, was es nicht gibt. Die Männer müssen lange debattieren, ob das wirklich ein Jesus, ihr Meister sein kann. Ich will nur sagen, die Kernidee, die ich habe, so schön, ich bin ja nun wirklich ein Habermas-Fan, habe ich immer gesagt, aber zu glauben, wir könnten religiöse, substanzielle religiöse Gehalte in die Neuzeit, in unsere Zeit übersetzen, nur durch Austausch der Vokabeln, moderne Vokabeln. Ich habe es immer gesagt, wir haben 7 Jahre versucht, die Bibel zu übersetzen. Auch moderne Begriffe finden, gibt es gar nicht. Für Sünde gibt es keinen Begriff. Er hat es ja selbst mal in einem Vortrag gesagt, seitdem es Schuld gibt und nicht mehr Sünde, haben wir den Begriff Vergebung nicht mehr möglich. Das geht alles nicht mehr. Man kann das nicht auseinandernehmen. Das heißt, die Idee, die Habermas hat, aber man kann sagen, das würde ich ihm sagen, was wir, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, was wir alle vorfinden hier, ist längst eine gelungene Übersetzung des religiösen Gehaltes von Weihnachten in ein familiäres, schönes, bezauberndes Fest. Die Zeit sagte, es soll keiner Weihnachten mehr als 2-2,5 Stunden wagen, gemeinsam zu feiern. Nach 2,5 Stunden muss es knallen. Ich weiß nicht, woher die das wissen, aber ist wahrscheinlich was dran. Die meisten sagen auch schon, 2,5 Stunden mit den Leuten zusammen geht nicht gut. Wir sind nicht dafür gebaut. Das kann nur Religion, weil sie einen Fix dann hat. Also nochmal, die Idee ist, meine Idee, zu sagen, was Habermas mit Übersetzung meint, haben wir längst. Wir haben eine säkular erfolgreiche Übersetzung von Weihnachten. Die ist absolut erfolgreich. Und die meisten, nochmal, wiederhole mich, wenn Sie die fragen, vermisst ihr was, was sollen wir denn vermissen? Ist alles da. Und wer geschmacklich sehr anspruchsvoll ist, er kriegt ein Konzert nach dem anderen. Matthäus Passion in Erkelenz, können Sie die Dinge im Original, mit Originalinstrumenten und so weiter hören. Alles müssen Sie wochenlang vorher ausbuchen, sonst kommen Sie gar nicht rein. Das heißt, wir haben die großen Kirchen sind in einem wunderbaren Zustand. Jetzt zeige ich Ihnen noch eine, wenn man so will, fast lustige, aber ich habe sie ernst genommen und fand das sehr, sehr gut. In der Zeit steht unter Glauben und Zweifeln ein Foto. Ich weiß nicht, ob Sie das, wer die Zeit hat, überlesen hat. In der Münchner Kirche St. Lukas, evangelisch ist die, ist dieses Foto aufgemacht worden. Die meisten haben es vielleicht überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Dieses Foto, behaupte ich, ist sensationell, was es meint. Ich sage es Ihnen gleich, wenn Sie es nicht gesehen haben und wenn es Ihnen nicht aufgefallen ist. Das heißt, Ihnen muss ständig etwas auffallen, ist klar. Ich erzähle gleich kurz, was es darstellt, aber nur, dass Sie es mal merken, Sie können die Zeit ja noch kaufen. Können Sie ein bisschen sehen? King, siehst du was? Ist nicht deine Wohnung. Schade. Ja, schade. Ich sage es Ihnen gleich, warum nach meinem Geschmack das ein revolutionäres Foto ist. Oder die Situation ist revolutionär. Dieses Foto ist aufgenommen worden nach einem Gottesdienst in der St. Lukas-Kirche. Und was dort gemacht worden ist, Altar weggeräumt. Und was ist da hingekommen? Info. Wer das nicht aufregend findet, der hat Probleme, behauptet ich. Das heißt, obwohl auf sich keiner, ich habe noch keine Reaktion gehört, die sich Leute aufgeregt haben. Ich mache es jetzt mal an dem Beispiel Katholizität klar, weil das leichter ist. Die Protestanten ist ja nicht zufällig protestantische Kirchen. Auch Dresdner Frauenkirche. In der Dresdner Frauenkirche. Massenandrang, die geimpft werden wollen. Ich sage mal wegen der schönen Fotos natürlich. Ne? Klar, wo kriegen sie denn von sich und die Frauenkirche ein Foto? Müssen sie schon heiraten. Und das will nicht jeder, nur wegen Foto. Nochmal, diese Idee, dass Leute gesagt haben, das sind also Laien, die aber ganz stark feministisch natürlich geprägt, klar, ganz stark in der Laienbewegung der protestantischen Kirche sind und sagen, die Kirchen sind ideale Räume von der Größe her, vom Durchzug her und so weiter und von der Größe. Ideale Räume, die wir suchen für Impfstationen, und zwar niedrigschwellig, das ist der wichtige Punkt, niedrigschwellig. Und die haben festgestellt hier, es kommen besonders die, die sich sonst schämen, in die Öffentlichen zu gehen. Diejenigen die die Leute schon längst kennen, die hier Caritas und Diakonie betreiben. Also hier in Lukas, die kannten schon die Leute, die hier, wenn man so will, die Leute auch beköstigen einmal in der Woche, die für die kochen. Das heißt, die hatten Vertrauen dazu und die haben gesagt, warum sollen wir nicht mal die Bettler, ich kenne das auch in Erkelenz, die sitzen vor der Kirche, und wenn man ihnen sagt, geh doch rein zum Impfen, sagt, da kann man das drin. Ich sage, ja, können Sie. Der geht hin. Die suchen wir ja gerade. Die sich impfen lassen, wenn man auf sie zugeht. Weil die haben keine ideologischen Probleme mit Impfung, sondern sie scheuen sich. Weil sie wahrscheinlich keine Klamotten haben, die man zeigen kann und so weiter und so weiter. Aber ich hoffe, die Idee ist klar. Für Katholiken ist das schwieriger wegen der Sakramentalität. Sie haben den Tabernakel dort. Protestanten haben, wie Sie wissen, keinen Tabernakel, haben auch keine entsprechenden Brotreste, die im Sakramentshäuschen geschützt werden. Die Protestanten können das leicht, aber die Katholiken machen es auch nach, weil sie haben noch nicht so. Wie kann man den Leuten sagen, das kann man machen und der Altar, man kann den Altar nicht einfach wegräumen wie in der protestantischen Kirche, das ist nur ein Tisch. Ja. Aber man kann das allerdings machen. Aber ich meine, die Idee, ich hoffe, die Idee ist wichtig. In einer katholischen Kirche betreten Sie die normal früher mit einer Reinigung durch das Weihwasser. Da steht jetzt dran, infiziert, bitte Desinfektionsmittel benutzen. So deutlich. Bei der Wandlung im katholischen Bereich wird vorher die Hände, das ist bei der Opferung schon, die Hände werden gewaschen, das ist die berühmte Pilatus-Szene, und anschließend kommt die Desinfektion der Hände. Die werden mit entsprechenden Desinfektionsmitteln, die Messdiener bringen das, die Hände so richtig gerieben und dann beginnt die Opferhandlung. Das heißt, die Kommunion wird ausgeteilt mit Gummihandschuhen und vorher desinfiziert. Wer das sieht, und das soll ja gesehen werden, das können Sie am Fernsehen, wenn Gottesdienst übertragen wird, wunderbar sehen. Die wollen auch direkt zeigen, wir desinfizieren uns. Wenn sich das mal überlegen, was in den Köpfen alles akzeptiert sein muss. Und das heißt, es hilft hier kein Beten, sondern nur noch Impfung. Oder Impfen ist erfolgreicher als Beten, heißt das im Klartext. Das ist längst ratifiziert. Man muss es nur nicht sagen, weil es dort sinnlich demonstriert wird. Ich habe gesucht und habe auch Leute gefragt, gibt es Protest dagegen, dass man die Kirchen zu Impfräumen nennt? Nein, ist doch sinnvoll, oder? Ich sage, ich finde das auch sehr sinnvoll. Aber was muss denn alles, können Sie das ein bisschen nachvollziehen, was muss alles da geschluckt werden, dass ich sage, wenn das ein Gotteshaus ist und das eine Infektionshalle ist in Wirklichkeit, wie komme ich dann? Ja, da bin ich bei Habermas. Da würde ich sagen, da hilft jetzt eine Übersetzung nicht mehr. Sondern du musst davon ausgehen, dass wir jetzt in unserer Situation, dass wir Kirchen und diejenigen, die Erfolg haben, ich meine, die Protestanten haben ja ein Schiff aufgemietet, machen mit Schiffen auch jeweils. Das heißt, neue Formen der praktischen Religion, die nicht mehr sagen, wir reden über Paulus oder Luther, das kapiert sowieso keiner, interessiert auch keinen, sondern wir praktizieren eine bestimmte Form von Religiosität. Das heißt, diejenigen, die zu kurz gekommen sind, denen bieten wir jetzt was an. Impfen ist nur ein Versuch. Das andere gibt es ja. Wohnungen und so weiter. In Erkelenz wird ein Haus gebaut aus Kirchensteuermitteln, wo sie sagen, wir vermieten das an Leute, die bestimmte Mieten nicht mehr zahlen können. Sind alles nur symbolische Handlungen. Aber ich finde es wichtig, dass Kirchen jetzt merken, wenn wir überhaupt noch mal mitreden wollen, können wir nicht mehr, was ich so gerne hier auch mache, aber wir sind ja eine Hochschule, dann müssen wir nicht reden, was hat Paulus unter Sünde verstanden oder was hat Paulus oder Luther, sondern wir müssen überlegen, wie können wir Christentum so praktizieren, dass da kein Glaube zugehört, sondern nur ein guter Wille, um zumindest sich das mal anzugucken oder anzuhören und vielleicht kann man dann auch weiterkommen. Aber ohne praktische Hilfe, keine Chance mehr. Und insoweit finde ich dieses Foto, ich weiß nicht, ob Sie das ähnlich sehen, fast ein Dammbruch. Die Kirche wird säkular, indem sie säkulare Angebote anbietet und sagt nicht, das ist aber nicht wichtig. Das andere ist nicht wichtig. Nein, das andere ist gefährlich. Manche haben es auch kapiert, sagen, ist der Gottesdienst gefährlich? Ich sage, ja, der ist gefährlich. Und alles, was ihr zusammen macht, jede Prozession ist gefährlich. Lasst die Finger davon. Ich habe in Erkelenz jemanden, die kennen noch die Bittprozession für gut Wetter und so weiter. Alles gefährlich. Das muss aber erst mal im Kopf, dass das nicht anormal ist, sondern plausibel. Und das kriegen sie nur, wenn sie sagen, das ist Harari. Harari sagt, da dieser Gott uns nicht hilft nachweislich, müssen wir selber Gott spielen. Das ist ja seine große Provokation. Und wir können Gott spielen, weil wir wissen, bei diesem Fall, wie Corona zu besiegen ist oder zumindest einzuschränken. Das wissen wir. Selbst wenn manche das glauben, dass das eine Fantasie geschieht. Lassen wir das mal. Aber ich hoffe, Harari hat insoweit recht, dass Homo Deus heißt das. Der Mensch muss jetzt die Lust, nicht nur die Lust, er muss die Rolle Gottes übernehmen und wissen, dass der traditionelle Gott, ob es ihn gibt oder nicht, ist überhaupt kein theoretisches Thema, weil wir es nicht feststellen können. Aber wir können feststellen, dass der traditionelle Gott zumindest keine Dürre und keine Klimakatastrophe beeinflusst. Kümmert er sich nicht drum. Das kann niemand mehr glauben. Das wird alles im Vorhinein. Wir wissen im Vorhinein, wo das alles losgeht. Und wir wissen genau, was im halben Jahr alles passieren wird. Das sind Kräfte, die sind nicht in unserer Macht. Also insoweit meine ich, die Religion ist da völlig frei von. Aber der Glaube von Menschen, dass ihr Glaube, und je mehr sie beten, das hilft, da würde jeder heute sagen, statt deine Finger krumm zu machen, versuch, was Vernünftiges zu tun, was anderen hilft, dann tust du ihm Gefallen und anderen auch. Und manche erfahren, denn das ist vielleicht auch eine Erfahrung, die sie gemacht haben, das ist so eine, wir haben ja einen Volksverein in Mönchengladbach, eine berühmte Ikone, auch dort wieder ein bestimmter Pfarrer Edi, jeder kennt ihn in Mönchengladbach. Einen wunderschönen Satz hat der Volksverein immer nach oben geschrieben. Teilen macht was? Nicht arm, sondern reich. Das heißt, wer diesen Satz mal kapiert hat, jeder kann ihn ganz schnell bei sich testen, wenn er nicht völlig kaputt schon ist, emotional kaputt ist. Teilen macht reich. Er merkt, dass er damit vielen Freude gibt, die er sonst nie auch als Resonanz wiederbekommt. Er muss nur wissen, es soll nicht reich sein, ich bekomme Geld dafür, aber ich bekomme Leute, die ich noch nie so habe, lächeln sehen. Und so weiter. Sie kennen das nämlich alle, weil ich glaube, dass hier keiner sitzt, der psychisch wirklich eine Ruine darstellt. Dass dieses Modell, was das Christentum ja im Kern immer gewollt hat, an die denken, denen das Leben nicht so leicht fällt, darum über diese bestimmte Aggression gegen die Eliten und die Oberschicht und die Reichen, das ist historisch bedingt. Heute sind fast alle Bürger reich, gemessen an früheren Zeiten. Aber die Idee zu haben, dass Teilen schafft Reichtum, der zurückgegeben wird für viele und in einer Gruppe, ist der nachher messbar, wie stark die sich fühlen. Insoweit bleibe ich dabei, Habermas in Ehren. Aber nur eine Übersetzung bekommen wir nicht hin. Aber wir könnten mit der Übersetzung von Weihnachten in ein entsprechendes Familienfest, in dem Menschen, wenn man so will, human miteinander umgehen und versuchen, wenigstens 2 Stunden sich ein bisschen was Gutes zu tun. Vielleicht kriegen Sie es hin. So. Ob das im Sommer weitergeht, kann keiner sagen. Ob das im Sommer weitergeht, die Vorlesung, kann noch keiner sagen. Das erfahren Sie alles, wie üblich, über Frau Klöske und Herrn Lenzen. Das ist ja die wichtige Nahtstelle für alle Informationen. Ich habe hier noch etwas für Sie.
Oh.
Erst Weihnachten aufmachen.
Natürlich.
Sie wissen ja, was für ein Schatz Sie für mich sind, auf den ich mich verlassen kann. Auf den ich.
Ja. Nehmen Sie ja jetzt wieder mit, ne?
Nehmen Sie mir damit.
Ich habe mit Herrn Müller lange gesprochen, auch im Telefon mal. Ich dachte jetzt mal.